Wie konnte das nur so schief gehen? Da stehen zwei Menschen ratlos vor den Trümmern ihrer Freundschaft. Sie verstehen die Welt nicht mehr. Es hat doch alles so gut angefangen. Sie hatten sich gefunden, waren erst Kollegen, dann ein Paar. So vieles hatten sie gemeinsam und so viele Pläne, so viel Zeit miteinander verbracht, vertrauten einander Geheimnisse an. Wie konnte das nur so schief gehen? War es, dass sie aufgehört hatten, in ihre Beziehung zu investieren? Vielleicht die Konkurrenz, die alles vergiftete? Ein Vertrauensbruch? War es einfach nur Entfremdung? Am Ende jedenfalls war es schlimm. Und nachts, wenn beide nicht schlafen konnten, fragten sie sich, es war so gut und jetzt ist es so böse. Wie konnte das nur so schief gehen? Könnte ich doch noch mal zurück an die Weggabelung, wo ich falsch abgebogen bin? Viele, viele Menschen fragen, wie konnte das nur so schief gehen? Hoffnungsvoll fing was an und am Ende Scherbenhaufen. Auf den ersten Seiten der Bibel wird auch von einem hoffnungsvollen Anfang erzählt. Ein Start, wie es besser nicht hätte sein können. Immer wieder hat Gott gesagt, einfach nur sehr gut. Aus Chaos erschafft Gott Kosmos, aus Einöde wird buntes Leben. Die Erde war wüst und leer, bis Gott eingreift. Er spricht und es entsteht und mittendrin Adam und Eva. Vielleicht haben die beiden ja vorhin so ähnlich gesungen wie wir. Danke für die Sonne, danke für den Regen, danke für. Danke, danke, danke. Ich verdanke dir so viel, mein Gott. Gott hatte sich mit den beiden ein Herzensanliegen erfüllt. Es hat ihn gesehnt nach einem Gegenüber aus Fleisch und Blut, aus Mann und Frau, aus Tiefsinn, aus Humor. Zwei Wesen, Gott aus dem Gesicht geschnitten, Adam und Eva. Sehr gut. Und am Ende auch hier die Frage, wie konnte das nur so schief gehen? Am Ende stehen sie vorm Scherbenhaufen, vor verrammelter Tür, kein Zurück mehr. Paradise lost. Wir haben heute kein leichtes Thema. In unserer Geschichte geht es um den Riss, der sich durch unsere kleinen und großen Lebenswelten zieht. Es geht um das Bedauern, ach, könnte ich doch noch mal zurück? Ungeschehen machen, zurück an die Weggabelung, wo wir uns für den falschen Weg entschieden haben. Und das große religiöse Wort, um das es geht, das ist Sünde. Es ist ein gründlich kaputt geredetes Wort. Ich habe es mal gegoogelt. Innerhalb Sekunden fast 8 Millionen Einträge. Und da kommen solche Dinge wie, du findest das Kaffee süße Sünde in Buxtehude mit seinen Sahnetorten. Wobei ich ja sagen würde, guter Kuchen ist keine Sünde, sondern es ist ein Zeichen, es gibt einen guten Gott. Du findest da zum Beispiel auch die Barsünde in Hamburg zwischen Schanze und Reeperbahn. Du findest auch TV-Sünde, eine erotische Fernsehzeitschrift. Sünde wird verharmlost. Keiner der Treffer zeigt, was ist denn Sünde eigentlich und was ist das Verheerende? Da müssen wir schon woanders suchen, wenn wir rausfinden wollen, was steckt denn hinter der Sünde. Und in unserer Geschichte sehen wir, Sünde, das ist die Ursache für zerbrochene Herzen, dass wir mit zerbrochenen Herzen in einer zerbrochenen Welt leben. Das ist das Wesen der Sünde. Sie zerbricht Dinge, Freundschaften, Ehen, verletzliche Welt von Kindern. Sünde zerstört Gewissen und so weiter. Und auf den ersten Seiten unserer Geschichte wird erzählt, was ist eigentlich passiert? Was ist passiert, dass das, was sehr gut begann, immer mehr den Bach runterging? Jetzt stell dir vor, das Paradies, Adam und Eva. Bestes Leben. Sie haben alles, was sie brauchen. Alles, wovon sie träumen. Absolute Harmonie. Und dann schlängelt sie sich heran. Es wird nicht wirklich gesagt, aber die Schlange steht für das Böse, für den Verführer, für das Dunkle, aus der die Sünde kommt. Und sie kommt und sie spricht Eva an. Hier die Szene von dem Maler Rubens. Ich finde es schon erstaunlich, dass man das Paradies so düster malen kann. Es geht um Verführung, um Versuchung, die Frage, wem vertraue ich? Und Gott? Das hat mich doch gewundert. Gott ist hier nicht dabei. Der ist ja auch irgendwo in diesem Garten Eden, aber jetzt ist er nicht eingeladen. Jetzt bleibt er außen vor, unerwünscht. Bei diesem Plausch am Nachmittag, da wollen sie ihn nicht dabei haben. Und das ist es ja mit der Sünde. Wo nur über Gott, aber nicht mit Gott geredet wird, da kann nichts Gescheites mehr rauskommen. Und so ist es immer, wenn es um Sünde geht, dann schließen wir Gott aus. Jetzt also redet die Schlange. Und sie hat ein Ziel und sie hat eine Taktik. Das Erste, was sie macht, sie dreht Gott das Wort im Mund rum. Darf das wahr sein, Eva? Ihr dürft wirklich nicht von all diesen schönen Früchten essen? Hat Gott das wirklich gesagt? Was macht die Schlange? Sie streut Zweifel. Eva soll zweifeln. Woran? Dass Gott großzügig ist. Dass Gott es gut mit ihr meint. Dass Gott so ein überaus fürsorgender und liebender Vater ist. Eva soll sich fragen, sag mal, lohnt sich's denn, dem zu vertrauen? Ich überlege mir, wie hat Eva in dem Moment geguckt? War sie schockiert? War sie erheitert? Wurde sie nervös? Denn Eva wusste, das stimmt doch gar nicht. Gott hat es nicht gesagt, alles verboten. Nein, im Gegenteil. Das Gemeine bei der Schlange ist, sie verdreht nur ein ganz kleines bisschen von Gottes Aussage und schon hat es eine ganz andere Färbung. Ihr dürft von keinem Baum essen? Es war ganz anders. Gottes erstes Wort war, nimm und iss, genieße, hau dir den Bauch voll, freu dich, lass dir gut gehen im Paradies. Du darfst von allen Bäumen im Garten essen, nur von dem einen, dem Baum der Kenntnis. Was gut und was böse ist, sollst du nicht essen. Sobald du von ihm isst, musst du sterben. Wir haben vorhin gesungen, danke für die Sonne, danke für den Regen, danke für die Früchte, für die Farben, für die Liebe, für die Menschen, die Tiere. Und du kannst diese Liste fortsetzen, was Gott dir alles gönnt, was er dir alles schenkt. Gott will, dass du genießt. Er will, dass du dich freust, dass du lebst und so vieles, woran du das erkennen kannst. Doch all davon redet die Schlange nicht. Sie konzentriert den Blick auf das eine, auf diesen einen Baum und die Eva soll nur noch diesen Baum sehen. Bisher hat sie dieser Baum überhaupt nicht gejuckt. Aber jetzt. Und jetzt rattert es in ihrem Kopf und es rumort in ihrem Herzen und das Misstrauen schlängelt sich in Eva hoch. Will mich mein Gott doch klein halten? Will er doch nicht mein Bestes? Komme ich zu kurz, wenn ich mich an seine Gebote halte? Tief drin fängt der Riss in Eva an. Die Taktik der Schlange, sie sät Zweifel an Gottes Großzügigkeit. Und eine Kleinigkeit, dieser eine kleine Baum, den bläht sie auf wie sonst was. Und die Taktik hat sich bis heute nicht geändert. Uns wird eingeflüstert, vielleicht hast du das auch schon gehört, na, wenn du Christ wirst, dann, du wirst so eingeschränkt. Es ist so langweilig, auf alles musst du verzichten, nichts darfst du mehr. Du darfst keine Drogen mehr nehmen, dich nicht mehr sinnlos besaufen, keinen Sex mit verschiedenen Partnern, nicht mehr lästern und tratschen. Wo bleibt denn da der Spaß? Aber die paar Kleinigkeiten, die werden so aufgeblasen. Was aber nicht gesagt wird, warum solchen das nicht mehr machen? Gott weiß, damit zerstörst du dein Leben. Und was die Schlange auch verschweigt, was ist denn der Gewinn, wenn du glaubst? Sie lenkt den Blick weg vom Positiven zum Negativen. Hier kontert Eva noch ziemlich gut. Sie erinnert sich an Gott und seine Großzügigkeit. Sie hat Gottes Wort im Ohr. Aber der Versucher gibt nicht auf. Jetzt kommt er mit Logik. Eva, nein, würdet Gott doch nie machen. Die Folge, wenn du nicht auf Gott hörst, ist doch nicht dein Tod. Mensch, der hat dich doch geschaffen. Macht der doch nicht. Eva ist sprachlos. Und dann holt die Schlange aus zum finalen Todesstich. Eva, wenn du von diesem Baum isst, boah, dann, dir werden die Augen aufgehen. Du wirst Dinge erleben, du wirst sein wie Gott. Du wirst Erkenntnis haben, unterscheiden können, gut und böse. Glaub mir, das lohnt sich. Und jetzt sieht Eva diesen Baum mit ganz anderen Augen. Und es geht weiter. Die Frau schaute den Baum an. Er sah schön aus, seine Früchte wirkten verlockend. Klug würde sie davon werden. Sie pflückte eine Frucht, biss hinein und reichte sie ihrem Mann. Und auch er aß davon. Plötzlich gingen beiden die Augen auf und ihnen wurde bewusst, dass sie nackt waren. Hastig flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich einen Lendenschurz. Am Abend, als ein frischer Wind aufkam, hörten sie, wie Gott der Herr im Garten umherging. Ängstlich versteckten sie sich vor ihm hinter den Bäumen. Und am Ende fragen sich Adam und Eva, wie konnte das nur so schief gehen? Denn was hat sich jetzt geändert? Sie sind nackt. Hat sie vorher nie gestört. Aber plötzlich empfinden sie Scham voreinander, müssen sich vor dem anderen schützen, sie basteln sich Lendenschutz. Plötzlich ist ihre Beziehung untereinander gestört. Keine Harmonie mehr, sondern Angst voreinander. Ich mache mich verletzlich, wenn ich mich so offen zeige. Und sie haben auch Angst vor Gott. Früher fröhlich spazieren gegangen, Gegenwart von Gott genossen, jetzt verstecken sie sich, Angst statt Vertrauen, die Beziehung zu Gott ist kaputt. Und dann heißt es in der Bibel, aber Gott rief nach Adam, wo bist du? Das ist für mich der tief traurige Ruf eines Vaters, der sein Kind sucht. Und der ganze Rest der Bibel ist im Prinzip die Beschreibung, wie Gott uns sucht. Gott wünscht sich, dass es einfach wieder gut ist zwischen ihm und uns. Dass er wieder ganz vertraut mit uns zusammen ist. Dass er mit uns unbeschwert in der Kühle des Abends spazieren geht. Wunderschönes Bild für Glaube. Aber es herrscht Beziehungsunfähigkeit, Egoismus. Zeigt sich gleich beim ersten Gespräch. Gott fragt Adam, hast du von dem Baum gegessen? Was macht Gott? Was macht Adam? Die Frau, die du mir gegeben hast, die hat mir zu essen gegeben. Ganz klar, der andere ist schuld. Sie hat mich doch dazu angestiftet. Außerdem Gott, eigentlich bist doch du schuld. Warum gibst du mir aus so eine? Adam beschuldigt Eva. Eva schiebt die Schuld auf die Schlange. Wie anders wäre unsere Geschichte verlaufen, wenn Adam ein Kerl gewesen wäre und zu seiner Schuld gestanden hätte. Aber Fehler eingestehen, das ist was vom Allerschwersten. Wir können weder Gott noch anderen Menschen noch dem Teufel die Schuld zuschieben. Und am Ende fragen wir immer wieder, wie konnte das nur so schief gehen? Ja, und seitdem leben wir nicht mehr im Paradies. Adam und Eva sind draußen, vor die Tür gesetzt, Paradise Lost, und Gott stellt einen Engel mit Schwert an den Eingang. Und seitdem ist es bei uns, wie es ist. Bei den Frauen, Geburt heißt Schmerzen. Männer, der Acker ist verflucht, im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Arbeit ist nicht mehr lustig, sondern heißt Mühsal. Kain tötet seinen Bruder Abel aus Neid. Menschen bauen Türme aus maßlosem Ehrgeiz, wollen wie Gott sein. Abraham belügt den Pharao. Das ist nicht meine Frau, ich meine bloß meine Schwester. Aus Angst. König David begeht Ehebruch mit Batseba. Hätte ja 1000 andere gehabt. Aus Gier. Und um das zu vertuschen, lässt er deren Mann umbringen. Ein Auftragsmord geplant mit bitterböser Strategie. Ein Unheil gebiert das andere. Und jeder von uns fügt seins dazu. Wir lügen und betrügen, hauen uns übers Ohr, bestehlen einander. Mord und Totschlag in fast jeden Nachrichten. Unsere Beziehungen sind zerrüttet. Misstrauen unter Freunden, Kollegen, Völkern. Und irgendwie ist am Ende immer Gott schuld. Wie kannst du das nur zulassen? Adam und Eva, du und ich stehen draußen mit der Frage auf den Lippen, wie konnte das nur so schief gehen? War's das jetzt? Schon jetzt, direkt nach dem Rausschmiss, blitzt es auf Gottes eigentliche Seite. Er schneidet ihnen Felle. Feigenblätter welken so schnell. Aber dazu musste zum ersten Mal ein Tier sterben. Gott opfert einen Teil seiner Schöpfung, um seinen Menschen etwas Gutes zu tun. Und damit deutet sich an, es wird ein noch viel größeres Opfer kosten, damit alles wieder in Ordnung kommt. Da zerreißt es einen unschuldigen Mann auf dem Hügel Golgatha vor Schmerzen. Die Last der Welt liegt auf seinen Schultern. Die Nägel des Misstrauens, die Schläge des Ehebruchs, die Stacheln der Lüge quälen ihn zu Tode, bis er sein Leben aushaucht mit dem letzten Schrei. Und eine Krankheit, schlimmer als wir ahnen können, wird geheilt durch ein Leiden tiefer, als wir denken können. Jesu letzter Schrei: Es ist vollbracht. Und mit diesem Schrei siegt Gott. Und wir können einstimmen und bleiben nicht stehen bei der Frage, wie konnte das nur so schief gehen? Gott eröffnet einen neuen Weg, eine neue Weggabelung mit der Chance, Gott und ich und alles ist gut zwischen uns. Denn Jesu erklärt das Ziel: Ich bin gekommen, damit sie das Leben im Überfluss haben. Er will unser Leben und dafür opfert er sein eigenes Leben. Dieser Gott meint es gut. So wie damals im Paradies und noch viel, viel besser. Er kommt selber und aus Liebe stirbt er. Und wenn du gerade leidest unter der Welt, wie sie eben so ist, diese gefallene Welt, ich weiß ja nicht, was dir das Leben schwer macht, dann schau auf Jesus und du siehst immer noch diesen liebenden Gott in allem, was Leid bedeutet. Dieser liebende Gott, den können wir entdecken am Kreuz. Er ist gekommen, damit du Leben im Überfluss hast. Denn so sehr liebt Gott diese Welt der Adams und Evas, der Kains und der Abels, der Abrahams, der Davids, der Marias und der Kevins, dass er Jesus für uns hingibt, damit wir nicht verloren gehen. Wer Jesus vertraut, der lebt im Überfluss. Hier und jetzt und bis in Ewigkeit. Deswegen bin ich gerne und fröhlich Christ, weil ich diesen Gott so unglaublich toll finde. Wie sehr ich ihm am Herzen lieg, was er alles für mich tut. Der vergeben will und der vergibt. Und der will mich. Und darum freue ich mich, dass ich nicht nur Teil dieser einen verhängnisvollen Geschichte bin durch Adam und Eva, sondern auch Teil dieser anderen Geschichte durch Jesus. Amen.